So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben eine wunderbare Einrichtung hier im Haus. Und diese Einrichtung, die arbeitet immer dann, wenn wir nicht da sind. Das ist der Staubsauger. Und der Staubsauger, er weiß, es ist so programmiert, wo die Ladestation ist. Also es fährt. Irgendwann mal, wenn der Akku schwach ist, dann hat die Technik so berechnet, dass der Staubsauger tatsächlich noch schafft bis zur Ladestation, um dann geladen zu werden. Und so von so einer Ladestation werde ich heute sprechen. Es ist schön, dass wir nicht nur hier in den Gottesdiensten tanken können, sondern der Herr ist überall, nicht wahr? Es ist schön, hier in der Gemeinschaft das zu tun, dass wir tanken können, dass wir wieder geladen werden. Ich erinnere mich noch an die alten Taschenlampen, die so schwer waren, wo ganz dicken Batterien da reinkamen. Also mit denen konnte man nicht sehr lange, besonders beim Camp, nachts unterwegs sein. Heutzutage sind so ganz kleine Lampen und ich könnte euch garantieren, wenn ich jetzt eine hier einschalten würde, sie würde am Ende des Gottesdienstes immer noch leuchten. Ich habe eine Taschenlampe, die 8 Stunden leuchtet, ohne unterbrochen. Ja? Also so viel wird geladen. So auch wir möchten vom Herrn geladen werden, dass wir, wenn wir hinausgehen, dass wir leuchten können, oder? Und dass wir aber auch nicht vergessen, wo die Ladestation ist und wieder zurückschaffen. Nun, liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, die es davor in der Form nicht gewesen war. Was gab es in der Form noch nicht? Es gab bis jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören. Es gibt so einen englischen Begriff, 24/7, also 24/7 heißt rund um die Uhr und zu beliebigen Thema. Egal, wenn ihr nicht schlafen könnt, man kann nur einen Klick machen und dann schon eine Botschaft hören, nicht wahr? Ich habe das Empfinden, dass es sich eine Hörkultur entwickelt hat. Einige Menschen hören eine Predigt nach der andere. Doch das Wort Gottes ermutigt uns, dass wir nicht nur Hörer allein sein sollen, sondern auch Täter des Wortes. Heute geht es in der Predigt um geistliche Übung. Oder wie das Jesus sagt, Ausübung der Frömmigkeit. Bitte sagt nicht, wir haben gehört, und Hans hat es heute schon sogar gelesen, ja, wir haben gehört, dass wir nichts tun müssen. Warum kommst du mit praktischen oder geistlichen Übungen? Sollen wir doch etwas tun? Habt etwas Geduld mit mir. Die Bibel spricht in so vielen Stellen, dass wir etwas tun müssen. Doch die Wahrheit, über die wir gehört haben, dass wir nichts tun können und müssen, ist richtig. Da geht es um errettet zu werden. Und das steht fest in Epheser Kapitel 2, lesen wir, Epheser Kapitel 2, Vers 5, steht es geschrieben, dass wir da nichts beitragen können. Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und wir lesen Vers 8 noch dazu. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Nachdem wir aus Gnaden gerettet worden sind, wendet sich die Schrift zu den aus Gnaden Geretteten, die nichts dazu getan haben, um vom Neuen geboren zu werden, so wie auch ein Kind, jedes Kind, der nichts dazu beigetragen hat, um geboren zu werden. Und die Schrift sagt dann in Epheser Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und dann gibt's in Titus noch ein Negativbeispiel. Titus 1, Vers 16. Sie beteuern Menschen, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk unnütz. Die Bibel ist voll solcher Bibelstellen, die besagen, habe Acht auf dich selbst. Das ist, was wir tun sollen. Lege ab. Nun nehmt an. Betet ohne Unterlass. Oder Epheser Kapitel 6 ist ja voll davon. Kapitel 6, die Waffenrüstung, kennen wir ja alle. Ich werde diese Verse nicht wirklich lesen, deswegen werde ich jetzt aus meinem Konzept sie lesen. Aber ihr könnt schon mal aufmachen, Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 7, bis 18. Ich werde wirklich nur die Hauptworte zu diesem Thema herauspicken, damit wir das verstehen, was ich meine. Ab Vers 10. Seid stark in dem Herrn, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. So steht nun fest, umgürtet und angetan und beschuht, bereit. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild und nehmt den Helm, betet alle Zeit und wacht dazu. Das ist aktiv sein, nicht wahr? In Titus Kapitel 2, Vers 14. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Hebräer 10, Vers 24. Und dann werde ich langsam aufhören mit den Bibelstellen. Deswegen, also ich merke, dass ihr nicht mehr schafft zu blättern. Aber jetzt, in der Zwischenzeit, habe ich euch Raum gegeben. Okay, Hebräer 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und guten Werken. In Matthäus Kapitel 6 wird Ausübung der Frömmigkeit beschrieben. Kapitel 6, Abvers 1. Und dann werde ich auch nicht alle Verse lesen. Ich werde nur das herausnehmen, damit wir verstehen, um was es dann in der Predigt geht. Also da geht es um echte und falsche Frömmigkeit. Und im Vers 1 steht es geschrieben, habt aber Acht auf eure Frömmigkeit, so Luther-Übersetzung, dass ihr eure Frömmigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und dann in den folgenden Versen, im ganzen Kapitel, ich werde jetzt sehr schnell überfliegen, das ganze Kapitel, es geht, wenn man gibt, wenn man betet, wenn man fastet, über unvergänglichen Reichtum, über Großzügigkeit und ein Leben im Bewusstsein der liebenvolle Fürsorge Gottes. So ist das ganze Kapitel, was hier wir vor uns jetzt haben. Ich muss es auch noch aufmachen, dass ich dann auch reinschauen kann. Also, wenn wir über dieses Thema weiter entfalten, unsere Gedanken, so sehen wir, dass weitere geistliche Übungen sind, das Wort Gottes lesen und studieren, sowie auch darüber nachzusinnen. In Josua Kapitel 1, Vers 8 lesen wir, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Wege gelingen und du wirst es recht ausrichten. Also, heute möchte ich eine Frömmigkeitsübung beleuchten, von der Jesus spricht, wenn ihr fastet. Fasten ist nicht nur unter den Christen bekannt, deswegen ist es mir wichtig zu beleuchten die Frage, was sagt denn Jesus dazu? Nachdem er über das Geben und danach über das Beten gesprochen hat, unterweist unser Herr uns über das Fasten. Und das finden wir in Kapitel 6 ab Vers 16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Nach Jesu Worten sollten wir, wenn wir fasten, es nicht auf die große Glocke hängen. Nach dem Motto, wir werden eingeladen oder wir gehen bei jemandem vorbei und dann der Gastgeber wird uns anbieten und wird sagen, ja, ess doch was. Und wir sagen, ach nein, ich bin gerade am zweiten Tag. Ja, ich faste. Sowas sollte man nicht tun. Ja, man kann sagen, dass ich mich enthalte oder möchte jetzt gerade nicht, aber das Fasten nicht in den Vordergrund stellen. Jeder Versuch der Schaustellung beim Fasten meiden. Heuchler gingen mit ungewaschenen und traurigen Gesichtern umher, damit alle sagen möchten, seht, wie streng diese Männer fasten. Wie gut müssen diese Leute sein. Jämmerlich aussehen, um für heilig zu gelten, ist ein elendes Stück Heuchelei. Wir können nicht erwarten, dass wir sowohl durch das Lob unserer Mitmenschen als auch durch das Wohlgefallen Gottes belohnt werden. Wir haben die Wahl. Und wenn wir nach dem geringeren Lohn greifen, so verlieren wir den größeren. Also das heißt, wenn wir es zur Schau gestellt haben, haben wir dahin. Können wir eigentlich Fasten zusammenrollen? Bringt nichts. Es wäre doch schön, wenn es nicht heißen würde, sie haben ihren Lohn dahin. Wie wird das Fasten heutzutage gelebt? Wie praktizieren Christen das Fasten? Ich habe es in Europa noch nie gesehen, dass jemand öffentlich auf der Straße als Betender oder Fastender sich präsentiert hat. Soll es heißen, dass wir es in unserer Zeit besser machen? Fasten sollte im Verborgenen geschehen. Und nach diesem Verständnis kann man nicht wirklich sagen, ob unsere Gemeinde fastet oder nicht. Das wissen wir nicht, weil keiner es so heraushängt und sagt. Aus der Praxis meiner Eltern kenne ich eine andere Handhabe. Die Ältesten der Gemeinde, die haben das Fasten laut ausgesprochen oder ermutigt die Gemeinde zum Fasten. Es waren aber auch, oder es war ein gemeinsames Fasten damals. Auch bei dieser Praxis stand die Gemeinde nicht unter Zwang, sondern die Ermutigung der Ältesten haben nicht alle Gläubigen damals ernst genommen oder nicht alle haben es wahrgenommen, je nach Situation, wie sie sich halt gefühlt haben. Aber die es mitgefastet haben, gab es ein gemeinsames Fasten. Das wäre dann ein anderes Thema. Heute werde ich das nicht beleuchten, was die Bibel darüber sagt. Leider habe ich aber auch Gläubige getroffen, die nicht mehr fasten. Sie meinen, das Beten genügt auch. Willst du durch Fasten Gott zwingen, etwas nach deinem Bitten zu tun? Oder sie sagen, ich kann nicht fasten, weil mir danach schlecht wird. Ich bekomme Kopfschmerzen, mir wird's übel, bekomme schlechte Laune. Wozu dann fasten, wenn ich den ganzen Tag noch schlecht drauf bin? Und so weiter, gibt so viele Argumente, warum Gläubige heute nicht mehr fasten. Ist auch kein Wunder bei den vielen Möglichkeiten in unserer Landschaft mit Pommes frites Buden, Pizzerias, Hamburger Lokalen, Kebabbuden und anderen Restaurants, scheint, dass das Fasten nicht mehr angebracht und völlig unzeitgemäß geworden ist. Ich habe den Eindruck, dass in der letzten Zeit wir viel zu wenig über das Fasten sprechen. Mir geht es nicht über das religiöse Fasten, auch nicht über das Heilfasten. Ich spreche über das biblische Fasten. Sehr wenig bis gar nichts höre ich in unseren Kreisen vom Fasten. Doch in der Welt und von religiösen Menschen höre ich sehr viel zu diesem Thema. Es wird so viel angeboten: Heilfasten, Intervallfasten, Fasten nach Maya, Fasten wandern, Hungerstreiks, Fasten aus gesundheitlichen Gründen, 40 Tage vor Ostern, Ramadan und so weiter. Es wird so viel in der Welt vom Fasten gesprochen, aber was machen wir? Das Thema Fasten war auch zu Lebzeiten von John Wesley schon ein Problem. Er schreibt, das religiöse Fasten, wie hoch haben es einige über alle Schrift und Vernunft erhoben und wie sehr andere vernachlässigt. Aber das Problem geht auch weiter in die biblische Zeiten. In Matthäus Kapitel 9, Vers 14 bis 17 werden wir heute nicht lesen. Ich will das nur erwähnen. Wir haben das aus Markus Evangelium sehr ausführlich eine Botschaft darüber gehört. Es hat die Jünger von Johannes und die Jünger von den Pharisäern geärgert, dass Jesus die religiöse Traditionen nicht hält. Sie fasten und die Jünger Jesu nicht. Sie essen die ganze Zeit. Auch weiter, wenn wir ins Alte Testament gehen, so sehen wir ja auch, dass in Jesaja Kapitel 58 schreibt Jesaja vom falschen und rechten Fasten. Also wir sehen, dass das Thema war schon immer ein großes Problem. Diese erwähnten Beispiele zeigen einfach, dass dieses Thema wird für einige sehr hoch erhoben und zu einem religiösen Werkzeug gemacht, das sie damit angegeben haben. Und im Jesaja wird sowieso sehr viel geschrieben und man kann sehr viel rauslesen, dass sie sich kasteit haben. Die haben sich gequält, sogar um irgendwie Gott zu bewegen. Ich werde aber euch eine andere Wahrheit zeigen. Ist interessant eigentlich, was ist denn Fasten, wenn es so übertrieben wird? Eine loben es hoch in den Himmel und zeigen es, als sie was geistlich erreicht haben, und die anderen vernachlässigen es. Die Puritaner haben es so genannt, ein Fasten, das die Seele fett macht. Ja, interessante Aussage. Also das Fasten steht nicht als Gebot in der Heiligen Schrift. Das steht auch nicht drin, wie oft man fasten soll. Wenn jemand sich an die Stelle aus Lukas 18, Vers 12 erinnert, werden auch nicht lesen, da geht es um zwei betende Männer. Diese Männer kamen in den Tempel zum Beten. Der Zöllner betete ein Bußgebet und der Pharisäer betete anders. Er sagte in seinem Gebet: Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. So besagt diese Stelle nicht von einem falschen, nicht wie oft wir fasten sollen, sondern diese Stelle spricht von einem falschen Fasten vor Gott, vor einer falschen Haltung vor Gott. Jesus sagt, dass dieser hat sich selbst erhöht. Also die Schrift sagt uns auch nicht, wer fasten soll, unter welchen Bedingungen gefastet werden soll. Aber wir werden es sehen, dass es ein unumgängliches Thema ist. Wenn Jesus fastete, Patriarchen haben gefastet und die Aposteln fasteten auch. Das Fasten, so wie das Beten, geschieht freiwillig. Der Gläubige praktiziert es in seinem Leben, um Gott näher zu kommen. Wir kennen das alte Lied: Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Drückt mich auch Kummer hier, droht man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Nun stellt sich natürlich die Frage, wenn aber die Bibel keine klare Aussage zum Fasten gibt und auch kein Gebot daraus macht und was das Fasten beinhalten soll, wozu dann Fasten? Kann man Gott durch das Fasten beeindrucken? Nein, kann man nicht. Können wir Gott gnädiger stimmen durchs Fasten? Nein, können wir nicht. Gnädiger als unser gnädiger Gott ist, kann man ihn nicht stimmen, denn niemand ist gnädiger als unser himmlischer Vater ist. Warum, stellt sich doch die Frage, sollen wir denn fasten, wenn es so ist? Und noch eine Wahrheit möchte ich an dieser Stelle hervorheben. Das Fasten verändert Gott nicht. Das Fasten verändert uns. Gott hat alles vollbracht. Gott hat wirklich alles gemacht. Besonders in unserer Zeit, meine ich nach Christus. Durch Christus hat er alles zu Ende geführt. Und durch seine Vollendung können wir uns zu Gott nahen. Anders würden wir uns nicht zu Gott nahen können. Warum sollten wir denn fasten, wenn Jesu Jünger nicht gefastet haben, stellt sich doch die Frage. Wie lange haben sie nicht gefastet? Solange der Bräutigam bei ihnen war. Doch Jesus sagt dann, es wird aber die Zeit kommen, das steht in Markus Kapitel 9, es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Die Apostel beteten und haben gefastet. Das finden wir in der Apostelgeschichte und diese drei Stellen möchte ich jetzt ansehen. Wir machen Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 2 auf. Das Thema war so umfangreich, dass ich gedacht habe, nicht alle Bibelstellen zu lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 13. Vers 2, Vers 3 und dann Kapitel 14. Als sie aber den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Und dann Kapitel 14, Vers 23. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an den sie gläubig geworden waren. Nun, ich könnte euch jetzt eine Reihe von anderen Bibelstellen noch vorlegen, aber wir wissen, auf zwei oder drei Zeugen genügt es, dass die Bibel voll ist von diesem Thema. Ich sagte ja schon, unser Herr hat gefastet, die Patriarchen haben gefastet und die Aposteln fasteten auch. Auch ich als Jünger Jesu möchte beten und fasten. Ich möchte das tun, um Gott zu nahen. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Fasten bringt die Stimme unserer menschlichen Natur zum Schweigen. Das ist jetzt Grund, warum wir fasten sollen. Also noch einmal diesen Grund. Fasten bringt die Stimme unserer menschlichen Natur zum Schweigen und gibt Gelegenheit, Gott an uns zu arbeiten. Jesus, als er in Gethsemane mit den Jüngern gebetet hat. Und als sie immer wieder eingeschlafen sind, ist er mal zu ihnen gegangen oder gekommen und sagt ihnen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oh, wie brauchen wir Gott. Wir brauchen ihn. In diesem Punkt geht es nicht um Werksgerechtigkeit, sondern um Demut vor Gott. Wir können uns sehr viel vornehmen. Wir wollen das tun und jenes lassen. Wir sind doch auf dieser Erde noch, tragen wir das alte Kleid. Wir leben immer noch in dieser zerbrechlichen Hütte. Die menschliche Natur beschreibt Paulus in 2. Korinther 4. Das lesen wir jetzt auch. 2. Korinther 4, Verse 6 und 7. So. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also nicht vergessen, was wir jetzt behandeln. Das ist das Thema, warum wir fasten. Unter dem Punkt, Fasten bringt die Stimme unserer menschlichen Natur zum Schweigen und gibt Gelegenheit, Gott an uns zu arbeiten. Und es geht nicht um die Werksgerechtigkeit zu tun, sondern es geht um Demut vor Gott. Ich wollte es noch einmal erwähnen. Und wie gerne hätte ich doch, nachdem Gott mein Herz erleuchtet hat, dass auch mein neuer Körper, dass ich einen neuen Körper bekomme, wie der wiederherrliche Körper Jesu ist. Noch ist es aber nicht so. Ich habe immer noch den alten Körper erhalten, den hellen Schein, welches in unser Herzen gegeben wurde, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, haben wir in irdene Gefäße bekommen. Unsere alte Natur will immer noch böse Dinge tun. Und diese alte Natur muss bezwungen werden. Diese alte Natur. Mein Geist ist von Neuem geboren. Mein Verstand, mein Gedankenleben muss erneuert werden. Mein Leib muss sich unterordnen. Kann ich das aus eigener Kraft? Unmöglich. Unmöglich. Vor ein paar Sonntagen haben wir doch über das Wollen von Petrus gehört. Er wollte wach bleiben in dem Garten Gethsemane. Und? Ist er geblieben? Wollte für Jesus sterben. Er hatte sich vorgenommen. Und was ist am Ende rausgekommen? So auch wir. Wir sind doch nicht anders. Können wir aus eigener Kraft uns so anstrengen, dass wir immer zu dem Ladegerät schaffen? Wir brauchen Gottes Kraft. Wir brauchen ihn. Deswegen müssen wir das, was uns beschäftigt, ablegen, damit wir Gott nahen können. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Vers 27, können wir uns auch das anschauen. 9, Vers 27. Sondern ich bezwinge mein Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Bezwinge. Eine Übersetzung sagt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also das Schinden oder das Bezwingen habe ich in der Hoffnung für alle es deutlicher erklärt bekommen. Und da habe ich gedacht, es mit euch zu teilen. Die Hoffnung für alle übersetzt diese Stelle so: Ich gebe alles für den Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus, denn ich will nicht anderen zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Wenn wir die Verse davor lesen, so sehen wir, dass Paulus schreibt hier, wisst ihr nicht, das ist Vers 24 im selben Kapitel, dass die, die in den Kampf Bann laufen, sie laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Liebe Gemeinde, und jetzt an diesem Beispiel kann man wirklich das erklären, was ich am Anfang gesagt habe. Auf einer Seite, bestimmte Dinge können wir nichts tun. Wir können nichts beitragen, um gerettet zu werden. Auf der anderen Seite müssen wir etwas tun. Laufen müssen wir. Ich habe mir dieses Bild vorgestellt. Könnt ihr euch vorstellen, den Läufer? Er geht ein paar Jahre davor auf den Platz, wo noch nichts ist, wo er laufen wird, und beginnt das Stadion zu bauen, oder? Und dann näht er sich zuerst mal Kleider und legt sich die Kraft an. Ist es so? Nein, alles wurde ihm geschenkt. Es wurde ihm, für ihn wurde das gemacht. Stadion wurde gemacht. Die Schaulustigen wurden eingeladen. Er wurde trainiert. Ihm wurde ein Kostüm gegeben. Er hat alles bekommen. Was muss der Läufer tun? Rennen. So auch wir. Wir haben von Gott alles bekommen. Absolut alles. Gott hat dafür gesorgt. Sogar die Bibelstelle sagt, dass Gott hat was uns bestimmt, um gute Werke zu tun, die er zuvor bereitet hat. Wow. Sollen wir doch jetzt nicht faul rumsitzen und warten, bis irgendwas vom Himmel fällt? Wir müssen laufen, um Siegespreis zu gewinnen. Und deswegen, wenn wir so diesen Athleten dort betrachten, der auf der Laufbahn oder auf der Kampfbahn steht, so dieser Mensch legt doch alles dran, um gewinnen zu können, oder nicht? Oder habt ihr einen Fettleibigen gesehen, der rennt und gewinnt? Nein, es gibt keinen Athleten, der ein bisschen mehr auf den Rippen hat, dass er gewinnen kann. Das geht nicht. Und es ist nicht so, dass er die ganze Tage saß da, ruhig und hat gewartet. Oh ja, jetzt ist mein Tag. Und dann steht er auf und gewinnt. Das funktioniert nicht. Er trainiert aber ganz hart. Er muss jeden Tag üben und nicht nur 15 Minuten, sondern auch nicht eine Stunde. Er rennt lange Strecken, um Siegespreis zu gewinnen. Mit einer eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Leib, sagt Paulus, damit er mir gehorcht. Wer ist dieser Ich? Wer bezwingt den Körper, den Leib, die alte Natur, das alte, was in uns noch ist? Das ist der geistliche Mensch in uns. Ich diszipliniere meinen Leib und bezwinge ihn. Die weiteren Bibelstellen werden wir jetzt nicht lesen, aber falls, wenn jemanden interessiert, in Römer 8 und Galater 5, diese Stellen besagen, dass unsere menschliche Natur gegen unseren Geist und geistliche Dinge ankämpft. Und wie das fleischliche, nicht das erneuerte Denken genauso ist. Wie oft verfallen wir in irgendwelche dummen Fantasien und lenken uns von dem Eigentlichen ab. In Galater 5, Vers 16, das können wir uns anschauen. Da steht es so eine gute Ermutigung, was wir dann tun sollen. 5, Vers 16. Paulus sagt: Ich sage aber, Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Manche Menschen sind von ihrem Leib so beherrscht. Er schreibt ihnen ihren Tagesplan vor. Und wenn der erneuerte Mensch sich etwas anderes vornimmt, so schreit ihr Fleisch und trampelt mit den Füßen wie ein verwöhntes kleines Kind, um seinen Willen durchzusetzen. Ich möchte das haben, ich habe Hunger, ich will das nicht machen, ich habe Durst, ich bin müde, ich kann jetzt nicht machen. Bei manchen Menschen ist das die lauteste Stimme. Sie leben nur für ihren Bauch und für ihr Vergnügen. Es geht nur um sie. Fasten hilft, diese Stimme unseres Fleisches zum Schweigen zu bringen. Die sündige Natur wird immer wieder gegen uns losgehen. Ich will das beweisen. Ich bin beleidigt. Es steht mir zu. Ich habe so sehr mich bemüht und niemand hat es bemerkt. Kennen wir das alles? Das habe ich aus eigener Kraft gemacht. Ja, und so weiter. Durch Fasten können alle diese Sätze, die Stimme des Fleisches, zum Schweigen gebracht werden. Und was geschieht dann aus dieser Hütte? Plötzlich entsteht ein Lobpreis. Und dieses irdene Gefäß wird Gott mit verherrlichen und ihn erheben. Und wir haben gelesen, auf das in 2. Korinther 4, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und dann werden wir uns nicht mehr in die Brust schlagen. Und werden wir nicht so beleidigt spielen. Und werden dann nicht nur an Essen denken. Und nicht nur an Trinken denken und nicht nur an Fernseher gucken, an meine Sendung und alles andere ist mir egal, ich muss das jetzt machen. Manche Menschen haben das noch nie erlebt. Sie besuchen Gottesdienste, hören Predigten und trotzdem sind bei ihnen die Werke des Fleisches offenkundig. Das ist in Galater 5 geschrieben. Ich lese die Werke des Fleisches. Das ist die Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Fasten hilft, dass das Fleisch schweigt, sodass der Geist sich zu Wort meldet und sich nach Gott ausstreckt. Wie viele Menschen haben immer noch damit zu kämpfen? Sind vielleicht schon jahrelang in der Gemeinde und haben immer noch Probleme mit ihrer alten Natur. Es ist laut in unserer Welt geworden, viel Lärm in unserem Leben. Unser Fleisch will dauernd etwas. Die vielen Informationen durch Internet. Es ist einfach laut in der Gesellschaft. Das Fasten hilft, Abstand von allen Ablenkungen zu gewinnen und ganz nah bei Gott zu sein. Es ist noch wirklich viel, viel zu diesem Thema zu sagen, liebe Gemeinde. Es wäre zum Beispiel sehr interessant für die nächste Botschaft, das richtige Fasten geschieht mit richtigen Herzenseinstellung. Oder das Fasten ist das freiwillige sich zurückhalten von Nahrung für eine gewisse Zeit, um einen jeglichen Anlass, was der Gläubige gerade auf dem Herzen hat, mit seinem Gott zu besprechen. Oder es ist eine starke Waffe. Es gibt viele Anlässe zum Fasten. Das will ich alles jetzt überspringen. Sprengt unseren Rahmen jetzt. Und ich möchte eine Sache beleuchten und die hat mich so sehr berührt. Ich hoffe, dass ich dann reden kann. Ja. Fasten ist ein Zeichen der Liebe. Ich denke, ihr werdet jetzt doch mehr verstehen, dass das Verzichten begrenzt sich nicht nur auf Speisen, wie es vielleicht sehr oft verstanden wird. Die Bibel ist voll von diesem Thema, aber ich kann das nächstes Mal irgendwann mal beleuchten. Fasten, ein Zeichen der Liebe. Wir kennen alle, besonders bei den Müttern ist das mehr ausgeprägt, wenn das Baby weint, verzichtet die Mutter auf ihr Essen und auf ihren Schlaf. Können wir das bestätigen? Ja. Sogar eigene Interessen rücken auf den Hintergrund. Aus Liebe verzichtet die Mutter darauf. In Galater 5, Verse 22 und folgende, also da geht es um die Frucht des Geistes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. In meiner Luther 84 steht Keuschheit. In Elberfelder steht es Enthaltsamkeit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Fasten, ein Zeichen der Liebe. Wir haben jetzt gerade in diesem Text gehört, was haben die, den Christus Jesus angehören gemacht? Sie haben das Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Mit anderen Worten sage ich, sie haben dem Fleisch samt den Leidenschaften abgesagt, ist gekreuzigt. Sie verzichten, was das Fleisch will. Warum macht man das? Um Christus zu folgen. Akt der Liebe. Als ich mich vorbereitet habe, es überkam mich, dass Christus hat ja, bevor er sein Fasten hier auf Erden gefastet hat, die 40 Tage, die er gefastet hat, habe ich mir die Frage gestellt, warum hat er das gemacht? Christus fastete 40 Tage und 40 Nächte, um sich vor seinem Vater zu demütigen. Er hat sich gedemütigt, er ging in die Demut, um was zu tun? Um seine Mission auszufüllen. Er bereitete sich vor für seinen Dienst. Warum? Er ist doch Gottes Sohn. Aber er lebte uns in allem vor. Und er ging ins Fasten, er ging von dem Weltlichen weg und war in einsamer Stätte, um mit Gott die Zeit zu verbringen. Und er bereitete sich vor, immer auf Gottes Stimme zu hören. Er hat sich Gott genaht. Aber davor hat Christus schon etwas getan, was nicht jeder von uns tun würde. Wisst ihr was? Christus gehörte der Himmel. Christus gehörte der himmlische Thron. Und wenn wir in Jesaja 6 lesen, so wissen wir, dass Jesaja, als er dann entrückt wurde und beim Himmel, im Himmel erschienen ist, so stand er vor Gottes Thron und da war das Lamm, vor dem Jesaja dann sich gebeugt hat. Und jetzt, was Gott getan hat, das ist, was in meinen Kopf nicht reinpasst. Das ist, was mich so sehr berührt. Das ist, was mich so gepackt hat. Christus verzichtet freiwillig auf den Himmel, auf den Thron, auf die Sicherheit, bei Gott, dem Vater zu sein, um uns zu nahen. Das ist die Menschenfreundlichkeit, die Gott durch Christus erwiesen hat. Christus hat verzichtet auf alles, was ihm gehörte, was er gehabt hat. Und deswegen, das ist auch ein Aspekt des Fastens. Ich hungere nicht oder ich enthalte mich der Speise nicht, weil ich hungern muss, sondern bei vollem Kühlschrank treffe die Entscheidung zu verzichten darauf, um mich Gott zu nahen. Und das hat Christus gemacht, um uns zu nahen. Sonst würden wir niemals Gott erleben, würden wir nie Gott sehen. Er hat verzichtet darauf, als er hier auf Erden gelebt hat, auf Eigentum. Er hat verzichtet darauf, auf eine Familie. Wer von uns zieht freiwillig von der Familie weg? Christus hat verlassen seine Familie, um im Dienst des Herrn zu sein. Freiwillig. Wofür? Für uns. Damit uns zu retten. Und noch viel mehr. Wir gehen dann weiter. Wie viele Möglichkeiten hatte er, die Kraft Gottes zu nützen und sie einzusetzen, hatte aber immer gewartet und den Vater gefragt. Er verzichtete freiwillig darauf, das selbst zu tun. Und wie oft ergreifen wir etwas und wenden es an gegen andere, weil wir dann in höhere Position sind und meinen, dass wir jetzt das Sagen haben. Willst du ein Diener sein? So erniedrige dich selbst. Verzichte darauf. Nahe dich zu Gott. Und dann, was mich total umgehauen hat, war, jetzt steht er vor den Verspöttern und vor Menschen, die auf ihn zuschlagen. Und den Königen, die über ihn aussagen und meinen, dass sie Vollmacht haben, über ihn herzuziehen. Und er sagt, wenn dir von Gott die Vollmacht nicht gegeben wäre, hättest du sie nicht gehabt. Oder eine andere Stelle, wo er sagt, hätte ich nicht können, wie viele Legionen zu holen? Hat er nicht gemacht. Warum? Um mich und dich zu retten. Was für eine Liebe Christi, was für eine Liebe Gottes, die Gott an uns gezeigt hat. Wie stark ist doch das, liebe Gemeinde, wenn Christus, der uns zuvor geliebt hat, als wir noch Sünder waren, das für uns gemacht hat. Er verzichtete freiwillig, um sich uns zu nahen. Wie viel mehr sollten wir aus Liebe zu ihm das Gleiche tun? Und nicht dem Fleische nachgehen. Ich will essen, ich will das oder jenes nicht. Das ist ein separates Thema, aber ich sage einfach nur, wer sagt, dass er keine Zeit hat, um Bibel zu lesen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, der lügt. Oder der ist sehr gehorsam seinem Fleisch. Ist ja ganz einfach. Lasse doch eine Mahlzeit aus und faste mal dafür. Lies doch das Wort. Du musst das Essen nicht vorbereiten. Du musst es nicht kochen. Du musst es nicht essen. Du musst danach nicht abräumen und nicht abspülen. Stell dir vor, wie viel Zeit du gewonnen hast, um das Wort Gottes zu lesen. Fastet doch mal aus Liebe zu Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Können wir denn nicht verzichten auf etwas? Ist denn das Fleisch so wichtig, diese Hülle, die alt wird und abstirbt? Ich hoffe, dass ich es rüberbringen konnte, dass ihr mich verstanden habt, wie wichtig das Fasten ist. Liebe Gemeinde, wir sollten nicht gleichgültig mit dem umgehen und nicht sagen, dass Beten genügt. Das ist so ein wichtiges Thema. Gott können wir nicht verändern. Gott ist bleibend, aber wir werden verändert. Oh, wie schön ist das zu erleben nach einem Fasten, wie Gott sich offenbart, seine Nähe zu erleben, sein Wort zu verstehen, seine Offenbarungen zu empfangen. Das ist so ein wunderbares Gefühl. Ich hoffe, dass ich zu fastenden Menschen spreche, dass ihr mich versteht, dass ihr das auch erlebt habt, dass ihr wisst, worum es geht. Liebe Gemeinde, ich möchte zusammen fasten und dann werden wir beten. Es gibt eine Wahrheit, dass wir nichts tun können und müssen, um errettet zu werden. Doch wir sind errettet. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Jesus warnt uns: Habt aber Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr sie nicht vor den Leuten ausüben sollt. Wir können nicht erwarten, dass wir sowohl durch das Lob unserer Mitmenschen als auch durch das Wohlgefallen Gottes belohnt werden. Wir haben die Wahl. Wenn wir nach dem geringeren Lohn greifen, so verlieren wir den größeren. Jesus sagt, wenn ihr fastet, also wenn wir fasten, so sollen wir nicht falsche Motive oder aus falschen Motiven das tun. Das Fasten, so wie das Beten, geschieht freiwillig. Der Gläubige praktiziert es in seinem Leben, um Gott näher zu kommen und das Fleisch zum Schweigen zu bringen. Das Fasten verändert nicht Gott, sondern das Fasten verändert uns. Lieber Zuhörer, du weißt es doch, dass Gott dich liebt und dass er alles für dich gemacht hat. Antworte auf seine Liebe, indem du seine Nähe suchst. Verzichte doch freiwillig auf Dinge, um Zeit mit deinem Gott zu verbringen. Der Herr segne dich bei der Ausübung des Fastens. Amen.